Und jetzt zur Einleitung unseres Themas Gemeinde wiederentdecken. Warum ist die Gemeinde oder die Ortsgemeinde für Gott so wichtig oder so wichtig für uns? Wir haben auch Corona bei uns in Hermeskeil. Und davor hatten wir 2 Jahre keine Gemeinderäumlichkeiten. Also unsere wurden abgerissen, wo wir zur Miete waren. Und dann haben wir gesucht, nichts gefunden. Oder das ist von der Stadtverwaltung immer verhindert worden. Und dann hat uns Gott so ein Industriegebäude geschenkt, also eine Lagerhalle mit so einem Verkaufsraum dabei. Und dann haben wir das umbauen dürfen, 41 Samstage. War einfach so eine Halle. Dann haben wir 41 Samstage daran gearbeitet und dann waren wir jeden Samstag so, ich weiß nicht, zwischen 15 und 30 Leute, die da mitgearbeitet haben. Und dann haben wir letztes Jahr im Juni angefangen, endlich wieder nach 3 Jahren dann, 4 Jahren, keine eigenen Räumlichkeiten. Das fanden wir sehr genussvoll. Und danach hat der Tommy, mein ältester Enkel, gesagt, ach Opa, schade, dass der Bau vorbei ist. Also die Bauphase hat bei meinem Enkel, 4-jährig, bewirkt, dass er die Gemeinde geliebt hat. Das ist total nicht geistlich, das ist mir schon bewusst. Aber der fand die Samstage, wo er auch irgendwie schrauben durfte und rumspielen konnte, der fand das so toll mit den Männern und Frauen, die da im Bau waren, dass der das schlimm fand, dass das endlich vorbei war. Und wir waren glückselig, dass wir endlich auch neue Räumlichkeiten haben durften. Ja. Aber wisst ihr, was das auch bei den Kindern, die dabei waren, bewirkt hat? Und das waren viele. Die kommen Sonntag für Sonntag in ihre Räume. Das finden die auch irgendwie schön. Ne? Das sind ja unsere Räume. Und ich wünschte mir mehr dieses Gefühl meines Enkels, schade, dass wir nicht mehr samstags zusammenarbeiten. Ja, ich fange mit einem klassischen, das mache ich häufig, also dieses Bildchen hier. Ich habe mein Thema zweigeteilt oder euer Thema zweigeteilt. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, wo im Neuen Testament das erste Mal über Gemeinde gesprochen wird und auch im Alten Testament. Was ich gut fände, dass ihr uns extern, also den Paul und mich, nicht befragt, was wir über Corona denken. Ich habe da eine Meinung zu, ich habe auch eine Meinung zum Ukraine-Krieg, aber meine Meinung ist, das ist nur ein Scheingefecht. Der Teufel hat uns irgendwie ablenken wollen vom Wichtigen und Richtigen. Und wenn ich in Deutschland schaue oder in Europa schaue, ich bleibe jetzt einfach mal in Deutschland, was die Corona-Krise auf jeden Fall deutlich gemacht hat, finde ich, ist, wir durften uns nicht mehr treffen, aber Netflix und ich weiß nicht, die ganzen Pornoanbieter, die haben Gewinne eingefahren, das gibt's gar nicht. Und wer hat besonders darunter gelitten? Die Kinder und Jugendlichen. Nicht nur unsere Gemeindekinder, sondern auch besonders die anderen. Wir haben, ich glaube, 8 Lehrer bei uns in der Gemeinde. Was die aus dem Schulalltag erzählen, das ist erschütternd. Und wir reden über Corona, das ist irgendwie nicht normal. Wir müssen über diese Jugend reden, die verloren ist, finde ich. Ich glaube, dass Johannes und Wilhelm Busch jetzt ein zweites Weigelhaus bauen würden, um diesen verlorenen Generationen irgendwas anzubieten. Und das wäre vielleicht ein Ding, Gemeinde neu zu entdecken. Wir müssen ja über Corona nachdenken jetzt als Bürger dieses Landes. Aber das ist nicht unsere Baustelle. Unsere Baustelle ist totale Vereinsamung in unserer Gesellschaft, immer mehr vaterlose Kinder. Das Evangelium spielt kaum noch eine Rolle. Die Leute verkriechen sich hinter ihr Smartphone oder ihr Tablet. Und unter jedem Dach ist ein Ach. Und wie reagieren wir darauf? Und dann die zweite Sicht, wo ich denke, wir sollten Gemeinde neu entdecken, ist, dass es in Deutschland ein Missionsland geworden ist. Allgäu vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, weil hier sind schon viele Gemeinden entstanden. Das ist ja eine große Glückseligkeit. Es könnten noch mehr entstehen. Aber es gibt immer noch viele Gebiete in Deutschland, die wirklich total unerreicht sind. Das werden wir dann heute Mittag auch zeigen. Aber wenn ich an den Balkan denke, an skandinavischen Länder, an Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Tragödie ist sehr groß. Man kann es eigentlich zusammenfassen. Überall da, wo du in Urlaub hinfährst oder wo wir in Urlaub hinfahren, ist Missionsland. Komischerweise. Und lustig, die Christen, wir kriegen als CLV unsere ausländische Literatur nicht mehr los. Wir müssen die wirklich zum Altpapier geben, weil die Christen die Bücher nicht mitnehmen und im Urlaub verteilen. Na gut, man fährt auch nicht in Urlaub, um F zu evangelisieren, ist ja klar. In Anführungsstrichen. Naja, also, was ich nur kurz sagen wollte, das ist vielleicht dumm von mir, ich weiß es nicht, aber ich möchte jetzt nicht an diesem Samstag mit euch über Corona sprechen. Weil ich weiß, dass es in vielen Gemeinden Spannungen gibt und meine Meinung ist eine Einzelmeinung. Und lasst mich bitte in Frieden. Weil ich würde gern zur Auferbauung dienen und nicht zum Spaltgeist werden. Und wahrscheinlich sucht ihr ja nur eine Unterstützung für eure Meinung. Okay, nein, bitte versteht das. Wir extern, wir haben keine Ahnung, was im Allgäu los ist. Ich weiß, was in Deutschland los ist an vielen Gemeinden. Es gibt so viele Gemeindespaltungen. Aber wir haben ja einen Männertag und deswegen müssen wir uns, das, was Gott wichtig ist, das muss uns neu wichtig werden. Und das hier ist Gott wichtig. Die Gemeinde ist Gott wichtig. Und wenn der Herr Jesus lustigerweise im Matthäus-Evangelium, nicht im Lukas- oder Johannes-Evangelium über Gemeinde spricht, das hat ja einen tiefen Grund, warum er im Matthäus-Evangelium darüber spricht. Im Matthäus-Evangelium geht er vom Schwerpunkt her auch um das Reich Gottes. Also kurz gesagt, ich möchte gerne ein kluger Mann sein, der das Wort Gottes hört und tut und deswegen sein Haus auf den Fels baut. Und ich möchte nicht ein Mann sein, der das Wort Gottes hört und nicht tut und sein Haus ist auf Sand gebaut. Das und in diesem Kontext spricht Jesus über Gemeinde. Und das erste Mal, wo er über Gemeinde spricht, in Matthäus 16, und dann stellt er die Frage, sagt mal, was sagen eigentlich die Menschen, wer ich bin? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage beim Thema, hier dieses schöne Büchlein, Gemeinde wiederentdecken. Gemeinde wiederentdecken ist die Frage, sag mal, was denkst du eigentlich über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und die Antwort der Jünger ist, die Menschen denken, ja, du bist irgendwie einer der Propheten oder Johannes oder Elia oder Jeremia, jedenfalls einer der tragischen Figuren des Alten Testamentes. Also warum waren das tragische Figuren? Warum war Jeremia eine tragische Figur? Weil er die Wahrheit Gottes verkündigte und es wurde nicht gehört. Und Elia hat die Wahrheit Gottes verkündigt in einer der dunkelsten Zeiten von den 10 Stämmen und er traf auf eine Frau Isabel und die wollte das gar nicht hören. Und der Johannes traf lustigerweise oder tragischerweise auch auf eine Frau, die wollte das nicht hören. Und damit verglichen die Jesus. Also denkt da bitte drüber nach, warum diese beiden aus dem Alten und Neuen Testament und Jeremia. Das waren alles weinende, tragische, schwierige Zeiten, wo diese Leute arbeiten mussten. Und die Menschen, wenn sie an Jesus dachten, dann dachten die, der ist so wie diese drei. Und dann fragt er Jesus, und was denkt ihr, dass ich bin? Und dann sagen sie eben, sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und meine Frage an euch ist, meine erste Frage heute Morgen von diesen drei Fragen, wer ist Jesus für dich? Und jetzt ist die Antwort nicht, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist mein Heiland, Jesus ist mein, das stimmt ja alles. Aber was fühlst du dabei? Was ist deine innere Haltung? In welcher Beziehung lebst du zu ihm? Kannst du mit tiefstem Gefühl sagen, mein Herr und mein Gott? Und wir werden es gleich sehen, was das bedeuten kann. Wisst ihr, hier im Raum sitzt ja auch die zweite Generation der Allgäuer Erweckungsbewegung. Vielleicht ist das ein bisschen stark ausgedrückt. Aber hier sitzen auch eure Kinder, liebe Väter. Und die Kinder sind jetzt erwachsen und die müssen bald die Gemeindeleitung übernehmen. Und was ist ihre Meinung über Jesus? Könnt ihr euch daran erinnern, als wir zum Glauben kamen, als ihr zum Glauben kamt, wie glückselig wir waren? Haben wir diese Glückseligkeit weitergegeben oder haben wir nur Wahrheiten weitergegeben? So, ist das lebendig? Ist Jesus wirklich total lebendig in meinem Leben? Bin ich begeistert von ihm? Bin ich tief berührt? Durchdringt er mein Leben? Was sehen meine Kinder in meinem Leben? Sehen die Jesus oder sehen die, Gemeinde ist nur eine Last, Gemeinde ist schwierig, so viele Probleme? Oder haben wir auch irgendwie ein glückliches Leben mit Jesus? Was vermitteln wir? Was sehen unsere Kinder? Es wäre schön, wenn wir glücklich unterwegs sind mit Jesus. Das wäre total nett. Also, ich glaube, wenn es um Gemeinde geht, ist die wichtigste Frage, wer ist Jesus für dich? Und weil wir versammeln uns zu ihm hin, um seinen Namen hin. Er ist der Mittelpunkt. Er ist die Attraktion. Und die Attraktion möchte ich gerne in deinem Leben sehen. Und je nachdem, wie attraktiv Jesus ist für mich ist, ist das auch für meine Enkel attraktiv. Und wenn dein Sprachgebrauch oder dein Diskussionsinhalte viel Calvinismus, Arminianismus oder reformatorisch oder irgendwie so ein Kram ist, dann wird das bei deinen Kindern sich verstärken. Und die werden dann einen Weg gehen, den du gar nicht gehen willst. Ich meine, wovon haben die 12 geredet, als Jesus nicht mehr da war? Die haben von Jesus geredet, oder? Also die Ungläubigen merken ja, die sind zwar dumm, aber die waren mit Jesus zusammen. Und womit bist du zusammen? Und das müssen wir weitergeben, das müssen wir wiederentdecken. Unsere tiefe Liebe zu Jesus, das ist alles entscheidend. Nicht, ob wir Pastoren haben oder ob die Frauen reden dürfen. Das ist alles, das regelt sich, vieles regelt sich ganz automatisch, wenn wir Jesus lieb haben. Das ist vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber ich sage euch das, wir sind umgeben, wir haben jetzt Gott sei Dank relativ viele, also einige Familien mit kleinen Kindern. Und ich bin, das finde ich so spannend jetzt, dass ich das als Opa beobachten darf. Das war ja gestern, als meine Kinder klein waren. Könnt ihr euch erinnern? Heinrich, das ist ja nicht lange her, dass unsere Kinder klein sind. Und was haben wir gezittert? Was soll aus den Kindern werden? Wir möchten gerne, dass sie gläubig werden, aber wir möchten noch mehr, dass sie Jesus lieb haben und ihm nachfolgen. Und jetzt siehst du da den Paul mit seinen zwei Kindern, 5 und 6, oder wie alt sind sie? 5 und 7. Wie machen die das? Und wisst ihr, was ich denen wünsche? So wirklich als im Großen, dass sie richtig glücklich verheiratet sind, Papa und Mama. Weil das ist das Stärkste, was man Kindern mitgeben kann. Ein glückliches Ehe- und Familienleben. Glaube ich. Und das Stärkste, was wir der nächsten Generation weitergeben können, ist eine tiefe, tiefe Liebe zum Herrn Jesus. Neben einer wichtigen Theologie. Das ist ja klar, aber die Theologie ist Jesus. Was sagen die Menschen, was sagst du, dass Jesus ist? Erste Frage. Die zweite Frage lautet, in Matthäus 18 fängt an, die Jünger fragen den Herrn Jesus, sag mal, oder die fragen untereinander, wer ist eigentlich der Größte? Ich lese das vor. Wer ist denn der Größte im Himmelreich? Das ist so eine richtig kluge Frage, oder? Aber lustigerweise, jetzt kommt so ein wichtiger Punkt, würden wir so uns die Frage stellen, also in unserem Gesichtsfeld, wer ist so der Größte in unserem Gesichtsfeld? Also, ich sage jetzt mal ein paar Namen. Der Wilde McDonald, der ist für mich einer der Größten. Für mich persönlich. Vielleicht kennen den viele, manche von euch gar nicht mehr so. Wir durften ihn persönlich kennenlernen und der hat mein Leben sehr, sehr beeinflusst. Das ist in meinem Leben einer der wichtigsten Leute. Der Fred Colvin und der Andreas Lindner und der Wolfgang Bühne und ich weiß nicht, Benedikt, das sind auch für mich wichtige Leute. Aber vielleicht... Also, so eine Frage stellen die. Wer ist eigentlich der Wichtigste? Die dachten natürlich an sich auch, wer ist jetzt der Wichtigste im Allgäu oder in Memmingen oder was weiß ich, wo ihr wohnt? Wer ist eigentlich der Wichtigste? Bin ich eigentlich der Wichtigste? Und die Antwort des Herrn Jesus, die kennen wir natürlich gut. Aber wenn wir über Gemeinde reden, dann muss klar sein, wer der Wichtigste ist. Okay, könnt ihr euch das auch merken? Das sind ja einfache Fragen. Was sagen die Menschen, dass ich sei? Wer ist der Wichtigste? Und für mich ist der Wichtigste, das wirst du spüren. Du wirst das einfach spüren, was dir wirklich wichtig ist. Also ich sage das jetzt mal auf Deutsch. Wie viel Zeit habe ich in meinem Leben mit meinem Haus und mit meiner Karriere verbracht? Und das werden meine Kinder beobachten. Ich brauche da nicht predigen. Also ihr braucht euch keine Mühe. Ihr müsst nicht laut reden, ne? Wie wichtig euch Gott und wie wichtig euch euer Haus ist, eure Karriere. Aber das wird einfach rüberkommen. Und deswegen wäre das schön, wenn bei uns das Wichtigste ist. Und der Jesus sagt, und jetzt kommen sehr fundamentale Aussagen, er stellt das Kind in die Mitte und er sagt, wehe euch, wer eins dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Punkt, 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 Punkt. Und ich rede jetzt seit 2 Jahren, ich hätte gern am Eingang unserer Gemeinde einen Mühlstein. So als Erkennungszeichen. Ich finde das gigantisch. Mühlstein ist gut. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr lacht oder mich auslacht. Nein, Quatsch, ich kann mir schon vorstellen. Aber wisst ihr, der Mühlstein ist ja ein Synonym für. Also ich muss dann manchmal auch mit meinen Tränen kämpfen. Aber wenn unsere Kinder in die Welt gehen, dann brauchen wir einen Mühlstein. Versteht ihr, was ich meine? Warum gehen Jugendliche in die Welt? Warum gehen Jugendliche von der Gemeinde weg? Das ist ja eine wichtige Frage, oder? Und geben wir da auch eine ehrliche Antwort drauf? Was finden die doof bei uns? Warum gehen die weg? Hat das was mit der Frage zu tun? Gibt zu viel Rangelei untereinander um die Wahrheit, um die Posten, um die Positionen? Oder ist es bei uns so warm, so schön, dass die Kinder gerne dabei sind? Ich finde das fundamental. Sehr fundamental. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass meine Gemeinde, wo ich zu Hause bin, ein Ort ist, wo Kinder gerne, gerne hinkommen. Ich glaube, eine Gemeinde ist nie still. Eine Gemeinde ist immer unruhig, weil Kinder da sind. Das glaube ich. Da kommt man nicht rein, also in meiner Gemeinde. Jetzt ist es total subjektiv, okay? Ich denke, als der Jesus da durch die Gegend zog, und die Kinder auf dem Arm hatte, war das da mucksmäuschenstill, weil es so heilig war, oder war es da unruhig? Naja, aber da war Jesus mitten unter ihnen, oder? Und wie ist das bei uns in den Gemeinden? Und das Lustige ist, je älter die Generationen werden, umso ruhiger werden die Gemeinden. Könnt ihr euch erinnern, als das startete, wir waren total unruhig. Es war ein Ameisenhaufen, es war Bewegung da, oder? Und 20 Jahre später kommst du rein, schlippst zum Kragen, Heilige, also jetzt bitte etwas überspitzt gesagt, dass ich trage keinen Schlips und Kragen mehr. Also ich trage schon einen Kragen. Ne? Aber wisst ihr, was ich, und das ist für mich die zweite Frage. Das hört sich als erstmal nicht so an, aber das Beispiel, das Jesus sagt, sind die Kinder. Und interessanterweise, ist das ein roter Faden in der Bibel, dass die Kinder einen großen Stellenwert in den Augen Gottes haben. Wisst ihr, ein Richter fängt an, da entstand eine Generation auf, die Gott nicht kannte. Da sind irgendwelche Fehler mit den Kindern gemacht worden. Oder an den Kindern gemacht worden. Überlegt mal die Idee mit dem Mühlstein. Naja, das ist ein bisschen pessimistisch. Okay, ich muss Gas geben. Die dritte Frage lautet, wie oft muss ich vergeben? Also, und in diesem Kontext spricht Jesus über Gemeinde. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und Matthäus 18, 20. Und in 21, da bin ich in ihrer Mitte, und 21 dann die nächste Frage. Wie oft muss ich vergeben? Und eigentlich für mich persönlich, nach allem, was ich erlebt habe und gelesen habe, sind mit diesen drei Fragen das ganze Thema Gemeinde eigentlich grundsätzlich erledigt. Also die alles entscheidende Frage ist, welchen Wert, welche Position, Welche Zuneigung genießt Jesus in meinem Leben? Himmel ist Jesus, oder? Himmel ist auch eine goldene Kloschüssel, okay, aber Himmel ist Jesus. Und wir werden total zufrieden sein mit Jesus. Der wird uns für alle Ewigkeit genügen. Die zweite Frage ist, wer ist der Größte? Und ich sage nochmal, damit verbunden ist, wie gehen wir mit Kindern um? Das gehört automatisch zusammen. Und wir müssen dieses kindliche Denken uns behalten. Und Kinder, also ich habe ja jetzt wieder die Enkelkinder, jede Woche haben wir Mittwochs Enkeltag, also Jana und Henry, die bei uns vor Ort wohnen, die haben zwei Kinder, das dritte kommt jetzt im Juni. Und das ist wirklich total lustig. Der Tom ist 5, die Mia ist 2. Und die kann man ja mit minimalem Aufwand total zufriedenstellen. Das ist ja gewaltig. Das sind Kinder, oder? Wenn ich jetzt ein Baby nehme, ist noch viel einfacher, Muttermilch und ein schönes Bett. Das reicht. Mia, ein Bilderbuch und eine halbe Stunde kann die ruhig sitzen. Also Mia ist ein bisschen mühsam, aber Tommy kann man schon richtig, richtig beschäftigen. Kinder sind so schnell zufriedenzustellen im Gegensatz zu den Erwachsenen. Wir müssen uns immer reiben. Und die dritte Frage lautet, wie oft muss ich vergeben? Und damit spricht Jesus ja unser Miteinander an. Wie gehen wir miteinander um? Wie oft müssen wir vergeben? Und ich sage einfach ein paar Punkte. Ich finde erstmal interessant, dass die Antwort lautet 490 Mal. Also ich finde das deswegen so interessant, weil die 70-jährige Gefangenschaft genau diese Zahl ist. Das Volk Israel musste ja 70 Jahre in Gefangenschaft, weil sie 490 Jahre das Sabbatgebot übertreten haben. Das Land in 2. Chroniker 36 sollte jetzt seine Sabbate genießen, dieses siebte Sabbatjahr. Gell? Und wenn der jetzt 70 Mal sein Sabbatjahr genießt, dann hatten sie 490 Jahre das Gebot übertreten. Ich finde diese Antwort interessant von mir. Wie oft muss ich vergeben? 490 Mal. Also immer, sagen wir. Aber ich glaube, dass die Juden auch verstanden haben könnten, das hat was vielleicht mit etwas sehr Existenziellem zu tun. Warum ist das Volk in die Gefangenschaft gegangen, 2. Chroniker 36? Weil sie Gott 490 Jahre nicht zugetraut haben. Ich sage das mit meinen Worten. Warum sollen wir Gemeinde wiederentdecken? Das Sabbatgebot bedeutete, jedes siebte Jahr Sabbatjahr. Aber die Bedeutung ist ja viel schöner. Die Bedeutung ist, im sechsten Jahr gibt Gott dreifaches Gehalt. Netto. Stimmt das? Raphael, du musst dir vorstellen, im sechsten Jahr sind deine Äcker so voll, dass du das siebte Jahr komplett frei hast. Das bedeutet, im sechsten Jahr kriegst du Dreifaches. Fürs sechste Jahr überlebst du, siebte Jahr kannst du ruhen, 100% ist der Speicher voll. Achte Jahr, wo du wieder aussähst, ist der Speicher total voll. Und selbst im neunten Jahr hast du noch übrig vom sechsten Jahr. Auf Neudeutsch, wenn du netto, was soll ich jetzt für eine Zahl sagen, 25.000 Euro verdienst, ist ja egal, welche Zahl du jetzt einsetzt, oder 30.000 Euro verdienst. Gott schenkt dir für das Sabbatjahr im sechsten Jahr 30.000 plus 30.000 plus 30.000. Ist Gott freundlich? Also welche Stimmung würde Gott verbreiten, wenn er mir das buchstäblich alle 7 Jahre schenken würde? Was würdest du über diesen Arbeitgeber denken? Ich fände den total nett. Du auch? Also. Aber ist der Gott des Alten Testamentes so nett? Ist da, wo Gott wohnt, totale Freundlichkeit? Ich habe das ausgerechnet. Das ist so ein anderes Beispiel, total lustig. Das jüdische Jahr hatte 360 Tage. Okay, die hatten ja 12 Monate, 30 Tage. Also ist ja ganz egal, aber es war so, 30 Tage. So, dann hatten die den Sabbat frei. Minus 52, richtig? Also, ich sage jetzt mal, was ich denke. Wenn du das Sabbatjahr umrechnest in Freizeit Und all die Feiertage, das jüdische Jahr war ja in 7 Feste geteilt. Wisst ihr, was da rauskommt? Wie viel Arbeitszeit die Juden hatten? Was schätzt ihr? Ich sage euch, die Gewerkschaften haben uns ja sehr viel erarbeitet, oder? Aber Gott hat das vor vielen tausend Jahren längst festgeschrieben. Die Juden vor 4000 Jahren oder 3000 Jahren mussten nicht mehr arbeiten als heute jemand mit einer 38-Stunden-Woche und 6 Wochen Urlaub. Vor so vielen Jahren. Und wir denken häufig, Gemeinde Gottes ist langweilig. Wisst ihr, welches Gottesbild vermitteln wir? Das möchte ich euch fragen. Und das hat was damit zu tun, wie oft soll ich vergeben. Gott ist so geduldig gewesen, dass er dem Volk Israel 490 Jahre nicht Vorwürfe machte. Sondern sie einfach ertragen hat. Wie oft sollen wir miteinander vergeben? Und diese Stimmung in der Gemeinde, ich vergebe dir, weil Gott dir vergeben hat. Ich vergebe dir, weil mir 10.000 Talente vergeben wurden. Ich denke gar nicht drüber nach, dass du mir noch 100 Euro schuld. Ich denke da nicht drüber nach. Und woran zerbrechen viele Gemeinden? An Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Ist das so in der Praxis bei euch? Ich sage ja, weil daran zerbricht jede zweite Gemeinde. Okay, und jetzt so als Einstieg. Geht es jetzt weiter? Ja, okay. Jetzt möchte ich gern mit euch über 3 Orte im Alten Testament sprechen. Oh, wann haben wir angefangen? Ich habe noch eine halbe Stunde, oder? Ja. Gut. Und zwar die 3 Orte ist Moria. Ich muss davor aber einen Vers vorlesen. In 2. Chroniker 3, das ist der Ausgangspunkt. Und dann merkt ihr auch gleich meine Ausrichtung. In 2. Chroniker 3, Vers 1 steht, hierauf begann Salomo, den Tempel des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und jetzt kommt der Ort. Wo wurde der Tempel gebaut? Auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater erschienen war, auf dem Platz, den David dazu bestimmt hatte, nämlich auf der Tenne des Jebusiters Ornan. Das sind die 3 Orte, wo das Haus Gottes ist im Alten Testament. Wir haben gerade gesagt, im Neuen Testament, wenn Jesus über Gemeinde spricht, sind 3 Punkte, 3 Fragen. Wer ist Jesus? Wer ist der Größte? Wie oft muss ich vergeben? Und wenn Gott im Alten Testament über Gemeinde spricht, jetzt bitte in Anführungsstrichen über das Haus Gottes, dann sind es 3 Orte und die haben es in sich. Nämlich in diesen 3 Orten sind 3 Männer. Da ist Abraham, der ein Götzendiener war. Da ist Bethel, wo es einen Überlister gab. Und dann ist es die Tenne Ornans, wo David die Volkszählung machte. Und ich würde gerne mit euch über diese 3 Orte sprechen. Weil das ist für mich Gemeinde. Also ich glaube, dass Gott das auch so meint. Moria ist ja Golgatha. Seid ihr einverstanden? Kann man das sagen? Also in Moria opfert der Vater sein geliebtes Kind. Wo opfert der Vater im Himmel sein geliebtes Kind? Auf Golgatha. Also ist das Gleiche, das werdet ihr nachher sehen. Aber da, wo der Tempel gebaut wurde, später, wie nannte der Ort, 2. Korinther 3, Vers 1, das ist an dem Ort, wo Moria ist. Und das ist der gleiche Ort, wo David seine Volkszählung macht und wo das Schwert stillsteht. Das ist der gleiche Ort. Aber ich möchte einfach diese Stimmung versuchen weiterzugeben, die mit diesen Orten umgeben sind. Wisst ihr, Moria ist der Ort, wo der verheißene Sohn, das geliebte Kind, sterben muss. Wo Gott von Abraham alles verlangt, was ihm wert und teuer ist. Das ist Moria. Moria ist Vater und Sohn, hört gut zu, also ich meine jetzt nicht, was ich sage, aber was da steht denn erst, sie gingen beide miteinander und unterhielten sich. habe, meine Frau und ich, wir haben Tochter, zwei Söhne, Tochter. Johanna, Tim, Paul, Mary. Und ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinen Töchtern gehabt. Das liegt aber nicht am Papa, sondern weil meine Töchter Frauen sind. Frauen reden leichter und mehr als Männer. Aber zu meinen Söhnen hatte ich nicht eine gute persönliche Beziehung. Und da hat sich der Tim mit 18, 19 bekehrt. Und seitdem haben wir wirklich, wirklich, Gott sei Dank, eine ziemlich gute Beziehung. Aber unser Sorgenkind war immer der Paul. Und Paul und Peter gingen nicht miteinander. Und Paul, das dritte Kind, ist dann richtig in die Welt gegangen. Ist immer noch in der Welt. Schon mal vorab. Ist richtig in die Welt gegangen. Und durch Paul hat Gott manchen Zerbruch in meinem Leben bewirkt. Weil ich wusste nicht, wie... Mein Vater hat nie mit mir geredet, also mein Vater, ich liebe meinen Vater, aber mein Vater hat nie ein persönliches Gespräch mit mir geführt. Nie. Das ist jetzt keine Erklärung, das ist keine Entschuldigung, aber ich wusste nicht, wie kann ich mit meinen Söhnen reden. Ja, ich musste denen das mit der Sexualität erklären, aber das war so eine halbe Minute, war ich durch damit, so ungefähr, weil ich hatte keinen Zugang zu ihrem Herzen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann ist der Paul, hat sich bekehrt, sag ich mal in Anführungsstrichen, ich glaube nicht, dass er gläubig ist, hat sich bekehrt, taufen lassen. Und 3 Monate später hat er richtig in den Sack gehauen, hat alles aufgegeben, ist zu seiner Freundin gezogen und die haben dann ein paar Jahre zusammen gewohnt. Und es war wirklich grausam. Also dann sind viele Dinge passiert, die nicht schön sind. Dann hat er die Freundin aufgegeben, eine nächste verheiratete Frau als Freundin genommen, die gerade in der Scheidung lebte, die heute meine Schwiegertochter ist. Also die haben vor kurzem geheiratet. Schön tätowiert, da habe ich mir immer gewünscht, ich hätte gern ein tätowiertes Kind in der Familie, ein Schwiegerkind, hat Gott mir erhört. Aber sie ist noch nicht gläubig. Aber was ich erzählen will, da hat Gott sehr hart an mir gearbeitet, wirklich sehr, sehr hart, weil ich musste natürlich überlegen, darf ich noch Ältester sein und so weiter. Und dann habe ich meinen Sohn Paul eingeladen zu einem Abendessen. Dann bin ich mit ihm essen gewesen und habe ihm alles, was ich denke, dass ich falsch gemacht habe in der Erziehung, habe ich Buße für getan, mich entschuldigt. Das war ein sehr tränenreicher Abend, sehr tränenreich. Aber das war auch eine Öffnung für meinen Paul. Und jetzt vor 2 Wochen hat mein Sohn, der ältere Sohn, ihn besucht, seinen Bruder. Und auf der Heimfahrt, der wohnt in Cottbus, hat dann der Tim mich angerufen und hat gesagt, Papa, du musst nochmal mit dem Paul essen gehen. Und da habe ich gedacht, du liebe Zeit, was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Voll die Krise gekriegt. Und dann hat meine Schwiegertochter einen Satz gesagt, hat gesagt, das ist mir schon zu Herzen gegangen, Peter, du musst das richtig verstehen, der Paul hätte gern seinen Papa als Freund. Habt ihr das verstanden? Das ist, sie gingen beide miteinander. Versteht ihr, wenn wir Väter unsere Söhne zu Freunden hätten, wie würde sich Gemeinde anfühlen? Weißt du, da ging ja nicht, oder? Wie alt war der Isaac hier? War der 5 oder älter? Aber da gingen ja 2 Männer miteinander und die unterhielten sich. Kannst du dich mit deinem Sohn unterhalten? Das ist Gemeinde. Das ist der Ort, wo Gott seine Gemeinde baut. Stimmt das? Also, wisst ihr, wie die Stiftshütte heißt auf Neudeutsch? Zelt der Zusammenkunft. Okay, da kommt man zusammen. Oder das nennt man auch Sprachort. Das Allerheiligste heißt Sprachort. Da wird gesprochen. Johannes 1, im Anfang war... wurde gesprochen. Und wie ist unsere Kommunikation mit unseren Kindern? Oder wie ist deine Kommunikation, um es konkreter zu sagen? Und hier steht kein Profi, ich habe das gesagt, oder? Wie ist deine Kommunikation zu deinen Söhnen? Und ich glaube, da entscheidet sich, vielleicht ist es überspitzt gesagt, für mich nicht mehr, aber da entscheidet sich das Wohl und Wehe, warum die Gemeinde so wichtig ist. Okay, das ist der erste Ort. Der Papa geht mit seinem Sohn dahin. Und der Sohn stellt unangenehme Fragen. Papa, du hast Holz dabei und ein Feuerzeug, aber irgendwas fehlt dir. Und solche Fragen stellen meine Söhne auch. So ganz tiefe Fragen, von denen wir wissen, dass sie schwierig sind. Und dass wir da eine ehrliche Antwort drauf geben müssen. Also die ehrliche Antwort wäre gewesen, lieber Isaac, du bist das Opfer. Das ist ja die Antwort. Aber die er nicht gibt. Er gibt die Antwort Vorsehung. In Anführungsstrichen. Das ist ja auch spannend. Er gibt die Antwort Vorsehung. Welche Antwort gibst du deinen Söhnen? Was hast du für deine Söhne vorgesehen? Ich finde das wirklich spannend. Das ist Gemeinde. Welche Vorsehung haben wir für unsere Jugendlichen in unserer Gemeinde? Und meine Vorsehung, also ich sage mal, nein, ich muss nicht sagen, was meine Vorsehung ist. Aber Gott hat uns unsere Kinder geliehen. Die gehören uns nicht. Wir müssen die abgeben. Also der Psalm sagt später, das sind ja Pfeile im Köcher, oder? Und wofür sind Pfeile im Köcher da? Dass sie im Köcher bleiben? Oder dass wir sie in das richtige Ziel abschießen? Okay, naja. Dann opfert der Vater seinen Sohn. Und das erinnert uns an diesen Vers, oder mich an diesen Vers, größere Liebe hat niemand, als dass ich tue, was Gott sagt. Auch wenn es sehr, sehr, sehr schwer ist. Ich weiß nicht, also am Schluss werdet ihr das besser verstehen, was ich gern sagen möchte. Aber vielleicht müssen wir Väter, wir Männer, unseren Kindern vor allen Dingen zeigen, wie wertvoll und wichtig Jesus uns ist, auch wenn es das größte Opfer bedeutet. Und ich habe in meiner christlichen Laufbahn, in meiner Lebenslaufbahn zu viele, also jetzt nicht kritisch, ich möchte niemanden kritisieren, also da habe ich vor meiner Haustür genug Müll rumliegen, aber ich habe zu viele Brüder, Väter erlebt, wirklich, also die haben ihr Leben vergeudet für Karriere. Die haben schon sonntags ein Gebet gesprochen, die haben vielleicht auch mal gepredigt, aber ihr Lebensinhalt war Berufsleben. Und da waren die top. Das war gehobener Mittelstand. So richtig, ich kann es auch negativ sagen, so richtige Spießer. Was ist uns, was ist dir, Papa, dir, Vater, wirklich wichtig? Größere Liebe hat niemand, als dass jemand sein Leben gibt. Für was? Für was gibst du dein Leben? Okay, das ist der Ort, wo Gemeinde läuft. Gut, und dann kommt Bethel. Und ich bin eigentlich über diesen Punkt drauf gestoßen, was Gemeinde ist. Das ist jetzt nicht eine Entdeckung, die habe ich schon 20 Jahre, die ist vielleicht 2, 3 Jahre alt. Aber ich bin da sehr begeistert von. Und zwar, die Geschichte ist, ich erzähle die kurz, die ist uns eh präsent. Aber der dritte der Erzväter ist der Segensträger. Also auf ihn muss der Segen kommen, oder? Er ist ja der Ursprung des verheißenen Königs. In ihm würden, also Gott hat ja zu Abraham gesagt, dir und deinem Samen und so, dadurch wird der Segen in die ganze Welt ausgehen. Der Isaak hat das nicht so richtig hingekriegt und jetzt muss er aber weitermachen. Aber er ist der Zweitgeborene, nicht der Erstgeborene. Wie kriege ich jetzt den Erstgeborenen Segen? Das ist ja eine schwierige Frage. Für einen Überlister, für einen Inbegriff von Judentum. Also, oder? Also wir lieben die Juden, jetzt nicht falsch verstehen. Aber er ist ein Überlister. Wie kriegt er das hin? Und die Geschichte ist wirklich beeindruckend. Er ergaunert sich den Segen durch gut zu hören, also gut beobachten. Die Mama ist nicht ohne. Die Mama ist die Schwester von Laban. Sagt euch das was? Also Laban, in Laban hat Jakob seinen Meister gefunden. Das ist auch nett manchmal in der Geschichte Gottes. Ne? Also, die will auch, dass er den Segen bekommt. Das hat Gott ihr ja verheißen, als die Kinder sich da schießen im Bauch. Der Jakob, der muss der Segensträger sein. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie kriegen wir das hin? Und sie betrügen den Papa und den Bruder. Okay, um es kurz zu machen, die Geschichte ist dramatisch. Ich sage euch, warum die Geschichte so dramatisch ist für mich in meinem Bild von, ich muss immer wieder auf diesen Titel hier gucken, Gemeinde wiederentdecken. Warum ist Ortsgemeinde so wichtig? Ich sage euch das. Der Eser kommt im Neuen Testament wieder vor. Könnt ihr euch erinnern? Hebräer 12. Und da ist das Thema Bitterkeit. Richtig? Hebräer 12 ist Bitterkeit. Das ist so die Frage, wie oft muss ich vergeben, oder? Und der hat keinen Raum gefunden zur Buße, der Kerl. Der hat geschrien, geweint, hat keinen Raum gefunden zur Buße. Weil sein Bruder ihn betrogen hat. Menschlich gesprochen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die dritte Frage vom Matthäus-Evangelium. Die hat was mit Jakob zu tun. Okay, lassen wir das wieder. Aber für mich ist das super spannend. Warum zerbrechen Gemeinden? Wegen Verbitterung. Wegen, wer ist der Größte unter uns? Wie oft muss ich vergeben? Das ist ja das Problem zwischen Jakob und Esau, richtig? Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Und hier ist die Sonne untergegangen. Über dem Zorn. Es ist dunkle Nacht und der liebe Jakob, der Segensträger, der hat jetzt endlich den Segen und sieht seine Mama niemals mehr wieder. Das ist manchmal blöd. Du hast das Schöne erreicht, aber die Helferin, die ist für immer weg. Die sieht er nie mehr wieder. Also, die Sonne war ihm untergegangen und er ist schuldig auf der Flucht. Und ich kann mir das gut vorstellen, er rennt, er weiß, sein Bruder ist viel stärker, viel ausdauernder, ist ja Mann des Feldes, er ist ja so ein Küchenheld. Und wenn der ihn hinter ihm her ist auf seinem Esel, ich habe keine Chance. Und er rennt wie ein Bekloppter und hat Angst, Todesangst aus gutem Grund vor seinem Bruder, der ihn töten will, der geübt ist im Waffengebrauch. Und irgendwann bricht er abends zusammen, so stelle ich mir das vor, total außer Atem und fällt in einen unruhigen Schlaf und hat einen Albtraum. Verständlich, oder? Ich gönne ihm das auch. Also wer so ein, darf man das sagen? Nee, darf man nicht sagen. So ein gemeiner Mann ist, so hinterhältig, so fies, so gemein, dem wünsche ich unangenehme Träume. Hoffentlich kommt er dadurch zur Buße. Einverstanden? Das hat er verdient. Also Jakob hat wirklich jetzt Schwierigkeiten verdient. Hoffentlich wird er mal wach. Das ist ja irgendwie nett von Gott, dass er in der Hochzeitsnacht die falsche Frau im Bett liegt. Ja, für euch hört sich das, für mich fühlt sich das auch total komisch an. Aber Gott muss ja seinen Mann irgendwie zurechtbiegen, oder? Und wie kriegt er das hin? Und ich sage euch, wie er das hinkriegt. Die erste Geschichte auf der Flucht ist, er schläft unruhig und er hat einen Albtraum. Und der Albtraum, steht das hier schon? Im Albtraum sieht er eine Himmelsleiter. Und jetzt, ist krass, der Himmel ist geöffnet und Gott steigt hoch und runter. Und dann steht da, es ist nicht zu fassen, in 1. Mose 28, plötzlich steht der Herr da oben und sagt zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks, Vers 13, das Land, auf dem du liegst und so weiter, Vers 15, und siehe, ich will mit dir sein, dich überall behüten und ich will dich nicht verlassen und ich werde ausführen, was ich dir verheißen habe. Das ist mein Gott. Da ist ein Mann total schuldig. Der hat wirklich Strafe verdient. Total gemein. Dem gehört irgendwas poliert. Also auf Deutsch gesagt. Also der muss man eine richtige Tracht Prügel bekommen. Der wird seine Mama nicht wiedersehen. Der wird noch einmal mit seinem Papa zusammentreffen und ihn beerdigen, mit seinem Bruder zusammen. Der sagt am Ende seines Lebens, einen Satz als Lebenszusammenfassung. Er steht vor dem Pharao, dem Weltherrscher der damaligen Zeit, in Kapitel 47, und er fragt ihn: Sag mal, wie alt bist du geworden? Und seine Antwort lautet: Die Zahl der Jahre meiner Wanderschaft beträgt 130 Jahre. Jetzt kommt die Lebenszusammenfassung. Gering an Zahl und mühselig sind die Tage meiner Lebensjahre gewesen und reichen nicht an die Tage der Lebensjahre meiner Väter zurück. Seine Lebenszusammenfassung ist: Gering an Zahl und mühselig sind die Tage. Okay. Und jetzt öffnet sich der Himmel und Engel Gottes steigen hoch und runter. Und plötzlich steht Gott da oben und sagt: Ich segne dich. Also ich sag mal, hättest du das erwartet, dass Gott diesen schrecklichen Menschen segnet? Was hättest du erwartet? Es geht um Stimmung. Ja? Es geht mir heute um Stimmung. Wisst ihr, wie dieser Ort heißt, wie er diesen Ort nennt? Also der nennt den Gemeinde Memmingen. Haus Gottes. Oder? Ist ja Bethel. Er nennt diesen Ort Bethel. Und das Haus Gottes ist der Ort, jetzt müsst ihr das euer Herz dafür öffnen, ist der Ort, wo totale Versager, die wirklich Gericht verdient haben, auch als Gläubige, Gnade erfahren. Das ist der Ort, wo einer, der aus gutem Grund Todesangst hat, der hat gerade eine Ehescheidung hinter sich, der hat jemanden zu Tode gefahren, der ist fremdgegangen, der hat Pornos angeguckt und der schläft in einem Albtraum. Der hat totale Gewissensprobleme, der ist total am Ende. Und da kommt kein Richter, sondern ein segnender Gott. Ich glaube, das ist der Ort, wo Gott Gemeinde baut. Und ist meine Gemeinde so ein Ort, wo so verzweifelte Leute in den Arm genommen werden? Bitte, ihr müsst das jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Also es gibt ja auch Gemeindezucht und all dieses Ding. Aber was ist die Haltung Gottes gegenüber Leuten, die er gesegnet hat, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gläubig sind, die mit dem Herrn Jesus leben wollen und die so einen groben Fehler begehen. Mit welcher Bestimmung begegnet Gott diesen Menschen? Und das war für mich eine Offenbarung. Ist diese Stimmung in Hermeskeil der Gemeinde? Sind da Sünder herzlich willkommen? Oder sind wir so heilig, dass Leute, die so einen Bockmist machen, Angst bekommen? Okay, das ist eine Idee. Und die dritte Idee, die ist vielleicht die krasseste, das ist die Tenne Ornans. Und die Geschichte erzähle ich nur nach. Auf jeden Fall am Ende seines Lebens kommt der Mann nach dem Herzen Gottes auf die blöde Idee, festzustellen, wie stark bin ich eigentlich. So ist so ein Putin-Typ. Also ich habe die dickeren Waffen. Und das werden wir auch allen beweisen. Also das ist jetzt bitte, das war blöd. Aber irgendwie, manchmal denke ich an solche Leute dann. Und er wird gewarnt: David, tu das nicht. Mach das nicht. Hör auf, das Volk zu. Doch, sagt er, ich bin jetzt schon 35 Jahre König, weiß ich, wie lange er König war. Ich muss einfach mal feststellen, wie stark ich bin. Also, wie groß ist deine Gemeinde? 130 Erwachsene. Ihr seid schon richtig gut, oder? Wir sind cool. Ihr habt nur 10 Leute in der Gemeinde. Was stimmt bei euch nicht? Weißt du, so Gedanken hatte der, gell? Könnt ihr euch an die 3 Fragen aus Matthäus erinnern? So ist der Größte unter uns. Und er ist der Größte. Er lässt das Volk zählen. 1,3 Millionen, keine Ahnung, wie viel da gezählt wurden. Auf jeden Fall waren die schon richtig stark. Und der Gesegnete wird zum Fluch. Der David, der wirklich der Mann nach dem Herzen Gottes war, der wird zum Fluch. Und die Folge ist, also ich mache das mal eben hier durch, er bekommt 3 Gerichte zur Auswahl und seine Antwort ist: Herr Jesus, lass mich nicht in die Hände von Menschen fallen. Und dann kommt das Gericht 70.000 Tote. 70.000 Tote. Okay? 70.000 Tote. Und dann schreit er zu Gott und sagt, Herr Jesus, lass mich sterben. Ich bin schuld, nicht die sind schuld. Der Leiter sagt, der Älteste sagt, der Führer sagt, ich bin schuld, nicht die sind schuld. Töte mich. Und dann stoppt Gott an einem Punkt. Wo stoppt Gott? Auf Moria. Das gleiche Ort. Da, wo Abraham seinen Sohn opferte, da stoppt Gott an der Tenne Ornans. Das gleiche habe ich ja gelesen in 2. Chroniker 3. Und das ist der Ort, wo Gott seine Gemeinde baut. So, und jetzt möchte ich dich fragen, jetzt ging der David nächsten Sonntag zum Brotbrechen, zur Anbetungsstunde. Wie heißt das bei euch? Gedächtnismahl. Okay, danke schön. Zum Gedächtnismahl. Mit welchem Gefühl ging der zum Gedächtnismahl? Ich meine, wie ruhig waren seine Hände, als er das Brot nahm? Wie würdig hat er sich gefühlt? Und auf dieser Grundlage baut Gott seine Gemeinde. Das ist der Ort, wo Gott seine Gemeinde baut. Glaube ich. Wir werden es gleich im Neuen Testament sehen, im zweiten Vortrag heute Nachmittag. Da baut Gott seine Gemeinde. Das sind die Punkte, wo Gott über das Haus Gottes im Alten Testament spricht, oder? Kann man das, versteht ihr den Vergleich? Ist natürlich alttestamentlich, aber wen benutzt er dafür? Herausragende Persönlichkeiten, ja. Totale Versager, ja. Und der Ort ist der gleiche, wo der Vater im Himmel seinen Sohn opfert, Golgatha, ist der gleiche Ort, wo durch meine Sünde 70.000 Menschen sterben. Stell dir mal vor, weißt du, wie viele Einwohner hat Memmingen? 40. Memmingen ist tot, wegen meiner Sünde. Leute, ich werde nicht mehr zur Gemeinde kommen. Ich werde mir einen Strick kaufen. Und ich gehe, das ist mir zu peinlich, oder? Bei welchem Psalm soll man dann dichten, wenn man 70.000 Menschen auf dem Gewissen hat? Und Gott ist so freundlich. Für mich ist das fast nicht fassbar. Aber Gott ist so freundlich, dass er sagt, auch dich, David, begnadige ich. Das ist krass, oder? Die Frage ist nur, welche Stimmung ist an diesem Ort? Wie fühlt sich das an für dich? Und was ich euch gern sagen möchte, ich glaube, wenn wir Gemeinde nach den Herzen, nach den Gedanken Gottes neu entdecken, wiederentdecken möchten, hat das vielleicht viel mit unserer Herzenshaltung zu tun. Das ist so mein Ansatz. Früher habe ich auch gedacht, ich habe vorhin mal hier ins Inhaltsverzeichnis geschaut, das ist ja ein richtig gutes Buch, aber ich sage euch nochmal, was im Inhaltsverzeichnis steht. Ich habe ja ganz anders gepredigt. Was ist eine Gemeinde? Wer kann dazugehören? Müssen wir wirklich zusammenkommen? Warum sind Predigt und Lehre zentral? Muss ich offiziell beitreten? Ist Gemeindezucht liebevoll und so weiter? Das sind alles wichtige Themen. Aber ich sage dir, was soll ich jetzt sagen? Ich sage dir als 57-Jähriger, das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber was ich feststelle heute im Rückblick, vielleicht bin ich ein bisschen emotional, aber sehr viel hängt von Stimmung ab. Für mich hängt viel von Stimmung ab, nicht von Lehre. Also ich, das werde ich nachher schon sagen. Für mich ist Lehre existenziell, das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich spüre in Johannes 13 bis 17 auch eine Stimmung, wenn der Jesus mit den 12 zusammen ist. Da ist irgendwie eine gewisse Stimmung. Und da wird der Größte ganz klein. Der Meister wird der Sklave. Und da entsteht irgendwie eine Stimmung, die ist so beschämend, was Jesus verbreitet, dass der Petrus sagt, hey Jesus, du kannst mir nicht die Füße waschen, das geht nicht, du bist zu groß, ich bin zu klein. Aber Jesus besteht auf Stimmung, auf Polstern belegter Obersaal. Und das fühle ich in diesen drei Geschichten. Ich finde die Stimmung auf Moria, es knistert, oder? Das ist super heilig. Und ich finde die Stimmung auf der Tenne Ornans, wie ist die Stimmung? Heilig. Also demütigender kann das für David nicht sein, dass er verschont wird und im gleichen Moment Gott seine Gebete aus Psalm 132 erhört durch seine Sünde. Und ich glaube, wenn wir so zusammenkommen als Gemeinde, dann werden unsere Kinder sich wohlfühlen. Weil der Papa wird jeden Sonntag irgendwie auch eine Träne im Auge haben. Der wird irgendwie zerbrochen bleiben. Der ist demütig. Der ist nicht stolz auf das Erreichte. Der ist glücklich, dass Jesus Jesus ist. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was wir wiederentdecken müssen. Welchen Wert hat der Heilige Gott der Liebe und der Wahrheit in meinem Leben? Also in meinem praktischen Leben, nicht in dem, was ich rede, sondern wie ich bin. Wisst ihr, von meinem Paul, da zählen andere Sachen als Corona ist richtig oder falsch. Das ist, weißt du, Paul möchte, dass ich sein Freund werde. Und jetzt muss ich reden. Ne? Wie geht das? Okay, das ist der Ort, wo Gott seine Gemeinde baut. Also diese drei Städte, Moria, Bethel, Ornan. Der Vater geht mit seinem Sohn, der Versager wird gesegnet und der übermütige und selbstsichere David wird maximal gedemütigt und endlich ist der Ort gefunden, wo Salomo den Tempel bauen kann. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gesetzt. Gut, jetzt ist Pause.